Die Eva des modernen Uterus hatte ihre Zehenballen am richtigen Platz. Sie hat eine Vorliebe für knackige, süße Insekten, die sie mit ihrem schmalen, mit kegelförmigen, gezackten Zähnen bestückten Maul fing. Ihre nahe am Kiefergelenk sitzenden Ohren waren genauso behaart wie der Rest des Körpers. Anders als bei Morgi waren ihre Beine nicht seitwärts ausgestellt, wie bei einer Eidechse, sondern verliefen eher senkrecht vom Becken zum Boden. Für Plazentatiere ist diese Veränderung des Beckens entscheidend, denn für einen anschwellenden Uterus benötigt man ein eher schalenförmiges Becken. Anstatt mit auf dem Boden schleifenden Bauch zu kriechen wie die Krokodile, hat sich unser Rumpf im Laufe der Evolution angehoben und unser dem aufrechten Gang angepasstes Becken ist in der Lage, eine schwangere Gebärmutter zu tragen. Und hier handelt es sich tatsächlich um einen Uterus, nicht mehrere Uteri. Die Forschergruppe geht davon aus, dass Donna eine gehörnte Gebärmutter hatte und lieferte auch hierfür eine Illustration zusammen mit einer Skizze von Donnas Eckzähnen und ihrem Skelett sowie den flachen, kaulquappenartigen Spermien ihres Partners. Nennen wir ihn Dan. Nach der Paarung mit Dan trug Donna ihre Föten in ihrer halb verschmolzenen Gebärmutter gerade lange genug aus, um nackte und blinde, wieselige Nachkommen hervorzubringen, die durch ihre vermutlich einzige Vagina auf die Welt kamen. Donna ist also die reizende Eichhörnchendame, aus der sich alle heute lebenden beutellosen Plazenta-Säugetiere entwickelt haben. Und damit diejenige, die wir für die moderne Plazenta sowie die unpaare Gebärmutter und Vagina verantwortlich machen können. Dennoch ist sie nicht das einzige Vorbild für den Säugetier-Uterus. Mäuse und Ratten zum Beispiel haben immer noch zwei getrennte Gebärmütter mit jeweils einem Gebärmutterhals. Elefanten und Schweine, vor 80 Millionen Jahren in Erscheinung getreten, haben eine geteilte oder zweihörnige Gebärmutter mit einem zweigliedrigen oberen Teil und einem verschmolzenen unteren Ende, dazu aber einen unpaaren Gebärmutterhals. Feuchtnasenprimaten wie etwa die Lemuren besitzen einen ähnlich geformten Uterus, höher entwickelte Primaten aber haben die gleiche, komplett verschmolzene, birnenförmige Gebärmutter wie wir. Da sich unsere Evas vor etwa 35 Millionen Jahren von denen der Lemuren abgespaltet haben, muss sich die halb verschmolzene Gebärmutter über sehr lange Zeit in den Bäuchen unserer Evas gehalten haben. Obgleich nicht alle Störungen in der Embryonalentwicklung als Atavismen zu betrachten sind, lässt sich dennoch an den Uteri heutiger Frauen ungefähr nachvollziehen, wie sich die Evolutionsgeschichte abgespielt haben mag. So kommt etwa eines von 350 Mädchen mit zwei Gebärmüttern und zwei Gebärmutterhälsen zur Welt, die sich einer normalen, unpaaren Vagina anschließen. Ein Ausrutscher im Entwicklungsprozess, der eindeutig auf unsere evolutionäre Vergangenheit zurückgeht. Noch häufiger, nämlich bei einer von 200 Frauen, treten herzförmige Gebärmütter auf, deren oberer Abschnitt in zwei Hälften unterteilt ist. Und etwa eins von 45 Mädchen wird mit einem Uterus septus geboren, bei dem eine Scheidewand die Gebärmutterhöhle in zwei Hälften trennt. Eines von 10 neugeborenen Mädchen schließlich hat eine Gebärmutter, deren Höhle oben eine leichte Delle aufweist, eine kleine Einwölbung im Umriss der modernen menschlichen Gebärmutterhöhle. Jede dieser Anomalien hängt mit Fehlfunktionen in der embryonalen Entwicklung von Mädchen zusammen, wobei die häufigsten Störungen wahrscheinlich auf jüngere Entwicklungsschritte in unserer Evolution zurückzuführen sind. So ist es zum Beispiel schon sehr lange her, dass unsere Ahnen zwei Gebärmütter hatten, aber es liegt nicht so lange zurück, dass unsere Gebärmutter nur teilweise verschmolzen war. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Uterus wahrscheinlich noch eine schmale Scheidewand und die übrig gebliebene Einwölbung an seinem Dach ist anscheinend als letztes verschwunden, wenn man bedenkt, dass eine von 10 Frauen sie noch hat. Die kleine Einbuchtung wirkt sich offenbar nicht negativ auf eine Schwangerschaft aus. Also kann man davon ausgehen, dass es keinen großen evolutionären Druck gibt, sie loszuwerden. Jährlich wird aber auch eines von 4.500 Mädchen ohne Gebärmutter geboren.